Ja, ich gehe ein bisschen unbeholfen durch die Landschaft. Das hat etwas damit zu tun, dass ich seit 2 Tagen so eine Muskelverhärtung in der Wade habe, rechts. Wer da noch einen Tipp weiß, meine Frau ist auch krank zu Hause. Wir haben ein richtiges Krankenlager. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute Morgen hier sein kann und mein rechtes Bein durchhält. Ja, soweit dazu. Das Thema haben wir schon gehört, der Predigt und dieses Gottesdienstes. Und dazu lese ich den Predigttext, den ich gewählt habe aus Römer 1, die Verse 13 bis 17. Römer 1, 13 bis 17. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert durch das Veteranerlabyrinth oder was auch immer, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, Habakuk 2, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, es ist tatsächlich schon etwa 50 Jahre her, dass ich während meiner theologischen Ausbildung in Ebersbach einen Begriff gehört habe, der unter meinen Kollegen kursierte. Ich wusste damals noch gar nicht, wo der herkam, aber sie sprachen gelegentlich von dem garstigen Graben. Ich weiß nicht, wer den Begriff schon mal gehört hat. Der garstige Graben. Ich habe gegoogelt und habe festgestellt, der ist wohl von dem Aufklärungsphilosophen Gotthold Ephraim Lessing geprägt worden. Der garstige Graben. Also das ist keine Straße in Wetter hier, sondern der garstige Graben. Damit ist gemeint so ein tiefer Graben, der geradezu widerspenstig ist, garstig, sich dagegen wehrt, überwunden zu werden. Man will auf die andere Seite dieses Grabens, aber irgendwie kommt man nicht drüber, über diesen garstigen Graben. Ich habe das manchmal verglichen mit einer Wanderung querfeldein und plötzlich kommt man an einen Bach und fragt sich, wie komme ich darüber? An trockenen Fußes geht das nicht, dann zieht man Schuhe und Strümpfe aus und geht durch den Bach. Aber was ist, wenn der Bach etwas größer ist, wenn es die Ruhe ist, da kommt man nicht mehr so rüber. Da braucht man schon irgendwie eine Brücke oder einen Fährmann oder wie auch immer. Oder gar der Rhein, ein großer Strom. Das wird schon schwierig, auf die andere Seite zu kommen. Im Leben hat man solche Situationen, wo man weiß, irgendwie muss ich weiterkommen, ich muss da hin, ich muss da etwas erledigen, aber ich komme da nicht hin. Es gibt so Hindernisse, entweder in mir selber oder äußere Hindernisse, die mich daran hindern, auf die andere Seite des garstigen Grabens zu kommen. Paulus hat einmal geschrieben in 1. Korinther 9, Vers 22, ich stellte mich allen gleich, um überall wenigstens einige zu retten. Ich habe mich eingestellt auf alle möglichen Situationen, auf alle möglichen Menschen, um zu ihnen rüberzukommen, weil ich ihnen etwas Wichtiges zu übermitteln habe. Ich muss mit ihnen reden, ich muss mit ihnen leben, ich muss mit ihnen zusammen essen, ich muss Gemeinschaft mit ihnen haben, weil ich habe da in meiner Tasche etwas ganz Wichtiges für sie. Ich muss darüber. Es gab wohl Leute in der Gemeinde in Rom, das war hier eine Gemeinde, die Paulus nicht gegründet hatte, sondern weit ab von seinem Ort, wo er sich aufhielt, sich befand, diese Stadt Rom. Und da gab es wohl Leute, die sagten, du kommst nicht zu uns, weil du dich irgendwie schämst, hier in diese Hauptstadt, in diese große Stadt unter den vielen Menschen. Und du schämst dich, dass du in Diskussionen verwickelt wirst. Oder du schämst dich unserer kleinen Gemeinde in der Öffentlichkeit, dass die Leute dich eventuell mit uns in Verbindung bringen. Und deswegen bleibst du lieber in der Ferne und schickst eine Entschuldigung nach der anderen. Es könnte sein, dass es so gewesen ist und dass Paulus arg unter Druck war. Dass sie gesagt haben, ja, du kommst nicht aus dem Quark. Du schämst dich ja. Du kommst nicht rüber über diesen Graben. Und Paulus sagt, in der Tat, ich habe es oft versucht. Und habe aber bin immer wieder auf Hindernisse gestoßen. Aber ich bin wild entschlossen. So Gott will, werde ich zu euch kommen und auch in Rom das Evangelium verkündigen. So wie ich an anderen Stellen immer wieder versucht habe, mich auf die Menschen einzustellen und mich auf die Zeiten einzustellen, um das Evangelium weiterzusagen. Denn dazu, sagt er, dazu bin ich ja berufen. Das ist ja meine ureigenste Aufgabe. Als ich an dieser Stelle in meiner Vorbereitung war, da fiel mir ein, was ich einige Stunden vorher gelesen hatte über die Erweckungsbewegung im Sauerland. Ich bin gebürtiger Sauerländer, so durch und durch. Mein Dorf, von dem ich komme, hat nicht 500 Einwohner, sondern hatte vielleicht 15 Einwohner. Ein ganz kleines Gehöft im Sauerland. Findet man heute viel besser, weil drumherum die Wälder alle abgestorben sind und abgeholzt sind. Das sieht elendig aus, ich war kürzlich nochmal da. Dort im Sauerland, im Griesing zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen, dort gibt es viele, viele Bauerngehöfte, einzeln gelegen. Da gab es Mitte des 19. Jahrhunderts eine Erweckung. Menschen kamen zum Glauben durch Kontakte, die sie nach außen hatten. Sie haben sich dann versammelt, suchten die Gemeinschaft mit anderen, die auch zum Glauben gekommen waren, oder sie luden andere dazu ein, auf ihre Bauerngehöft und haben dann miteinander die Bibel gelesen, haben miteinander gebetet, haben gehört von Missionarinnen und Missionaren in anderen Ländern. Und was ihnen ganz wichtig war, war, wir wollen nicht unter uns bleiben, sondern wir wollen das Evangelium weitersagen. Aber das war gar nicht so einfach da im Sauerland. Denn der nächste Nachbar, der war möglicherweise, wer weiß, wie weit entfernt und wohnte. Und man musste schon viele Leute benachrichtigen, und Internet gab es ja auch noch nicht, um sie zu den Evangelisationsversammlungen einzuladen. Aber da gab es Leute, Prediger wie Kaiser und Sonnenhohl, so hießen die beiden berühmtesten, die dann von Gehöft zu Gehöft zogen und das Evangelium weitergaben. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Wir müssen es allen Menschen sagen. Das hat mich nochmal wieder neu angeregt und neu ins Nachdenken gebracht. Und dann fiel mir ein bei meinem Nachdenken, etwa 100 Jahre nachdem diese Leute damals im Sauerland für das Evangelium erweckt wurden, also wach wurden, für Gottes Wirklichkeit und für das Heil durch Jesus Christus, etwa 100 Jahre später haben wir dann in dem Ort, wo unsere Gemeinde ist, in Hema bei Iserlohn, eine neue Gemeinde gegründet, vor fast exakt 30 Jahren. Wir waren alle Neulinge, hatten alle gar keine Ahnung von Gemeindegründung, wir haben angefangen. Und die Gemeinde Iserlohn hat uns damals dabei unterstützt, nach Kräften. Ich war nämlich Pastor in der Gemeinde Iserlohn und die Gemeinde war so großzügig und hat mich teilweise freigestellt für diese junge Aufbauarbeit. Das, was damals unter Sonnenhohl und Kaiser begonnen hat, das ging weiter. Und wir waren dankbar. Bei der ersten Zeltevangelisation in Hema im Sauerland kamen sage und schreibe 33 Menschen zum Glauben. Wie lange haben wir das nicht mehr gehabt? Ja, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Wir versuchen es weiterzugeben. Und da finde ich es ganz toll, das war gar nicht abgesprochen, dass ich diesen Predigtext wähle für diesen Gottesdienst und dann My Way hier vorgestellt wird und dass ihr in 4 Wochen diese missionarischen Tage habt hier in der Gemeinde. Das finde ich ganz ausgezeichnet und das zeigt mir wieder, wie kreativ Menschen sind und wie toll gemacht, ich fand das ganz toll gemacht, so Einladungen sind und Ermutigungen für die Gemeinde, was man heute alles machen kann. Ja, ich finde es ganz toll, wenn ich auch in Gemeinden komme und dann da zum Beispiel auch ein Missionar vorgestellt wird in fernen Ländern, ein Missionar, der unterstützt wird oder Missionsfamilie. Gemeinden schämen sich nicht, mit Missionaren in Verbindung gebracht zu werden. Gestern Abend, das will ich mir eben kurz einpflichten, rief ein lieber Freund aus unserer Gemeinde an. In unserer Gemeinde in Hema wird heute eine Sondersammlung durchgeführt für die Erdbebenhilfe in Syrien und in der Türkei. Und dann sagte der Freund, sag mal, kennst du die Stadt Malatya? Ja, ich sage, ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte das auch in den Nachrichten gehört, dass im Erdbebengebiet es die Stadt Malatya gibt. Sagt er, kannst du dich noch an was erinnern da in Malatya? Und es war mir schon eingefallen, in Malatya sind vor einigen Jahren Missionare fürchterlich gefoltert und umgebracht worden. Geske, ich weiß nicht, ob Tilman Geske gehörte dazu. Das war eine ganz schlimme Geschichte. Ich war damals in der Türkei auch und habe seinen Schwager in der Stadt İzmit besucht, mit der Gemeinde. War in einer türkischen Gemeinde, was sehr bewegend war. Und jetzt höre ich, dass in Malatya dort auch das Erdbeben geherrscht hat. Und mein Freund aus der Gemeinde fragte, hast du was von denen gehört? Gibt es die Gemeinde noch und so? Ich weiß es gar nicht, aber er hat mir versprochen, dass er nachforschen wird und mal zu hören, was aus Malatya geworden ist. Aber, und dann sagte er, aber wir sagen nicht, nein, die kriegen unser Geld nicht, sondern wir wollen aufgrund des Evangeliums unsere Gelder möglicherweise auch dorthin geben, gerade dorthin geben. Es ist erstaunlich, was alles gemacht wird und getan wird im Namen des Evangeliums. Meine Frau und ich hatten die Ehre und das Glück, vor gut einem Jahr auf Teneriffa zu sein, für knapp 6 Wochen, nicht zum Urlaub, sondern um eine Urlaubergemeinde dort zu betreuen. Ich habe gepredigt, meine Frau hat die Gottesdienstleitung gehalten und Bibelstunden haben wir gehalten, Wanderungen und vieles andere mehr und Besuche gemacht. Ein Versuch, Menschen in einer Ausnahmesituation im Urlaub das Evangelium weiterzubringen. Finde ich ganz toll, hat mich nochmal wieder auch ins Nachdenken gebracht. Oder dann komme ich in unsere Gemeinde in Hema, es ist jetzt alles ganz zufällig zusammengeschrieben, da sitzen da unsere iranischen Freunde. Ich habe jetzt kürzlich zu einem unserer Freunde gesagt, der jetzt auch Gemeindemitglied ist bei uns, ich sage, hör mal, weißt du, dass wir dich mit dem Evangelium eigentlich nie erreicht hätten, wenn du nicht hier gekommen wärst. Dann fing er an zu weinen. Das ist schon bewegend, wie viele Menschen, ausländische Mitbürger, auch hier in Deutschland zum Glauben kommen. Weil Menschen sich des Evangeliums nicht schämen. Wir veranstalten demnächst ein Kindermusical mit Wort des Lebens. Mit vielen, vielen, über 100 Kindern wieder. Und da kommen viele Menschen, die sonst keinen Kontakt zum Evangelium haben. Das ist schon ergreifend. Oder ich denke an unseren Nachbarschaftstreff, was durchgeführt wird. Jeden Freitagnachmittag kommen zig Leute aus der Nachbarschaft zu uns ins Gemeindehaus oder auf den großen Parkplatz und es wird gespielt, gesprochen und einige kommen inzwischen auch zum Gottesdienst. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Nein, das tun wir nicht. Und da war mir unser Enkel Mathis, der wird jetzt demnächst 3 Jahre ein großes Vorbild. Ich muss dabei sagen, dass seine kleine Schwester, die Hanna, die ist gerade mal 1 Jahr, die hat schon eine schwere Herzoperation hinter sich, hat nur ein Einkammerherz. Aber sie kann fröhlich leben, ist ein herrliches Kind. Und dann bekamen ihre Eltern und wir im November die Nachricht, sie hat dazu auch noch Leukämie. Die ist auch gerade wieder in Dortmund in der Klinik. Das ist ein täglicher Kampf. Leukämie, 1-jähriges Baby, da kriegt man zu viel. Und dann durfte Klein Mathis, der große Bruder, seine Schwester besuchen und hatte sich so drauf gefreut und war dann mit nach Dortmund gekommen mit seinem Papa. Und zwischendurch mussten sie aus dem Krankenzimmer mal raus, weil der Kleine, der braucht mal ein bisschen Bewegung und so. Und dann stellt der Knabe sich auf den Flur und da gingen die Schwestern auf und ab und die Brüder, Pfleger, auf und ab. Und da stellt er sich dahin mit seiner Luftgitarre. Also er hat gar keine Gitarre, kann überhaupt nicht Gitarre spielen, aber er spielte kräftig auf dieser Gitarre und dann sang er das Lied auf der Leukämiestation für Kinder. Sang er das Lied, ja Gott hat alle Kinder lieb. Das geht einem so nah. Und sicher hat Klein Mathis letztlich noch nicht kapiert, aber das Lied hat er gelernt im Kindergarten und musste es gleich weitergeben. Und da schien ihm dieser Ort geeignet. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, auch die auf der Leukämiestation. Und jetzt könnte ich noch viele, viele, ich habe noch eine ganze Liste, aber wir müssen ja irgendwann mal schließen. Ihr habt ja gleich noch die Besprechung. Ich wollte nur mal mit einigen Beispielen versuchen, klarzumachen, aus meinem Umfeld und aus meinem Erlebniskreis, nein, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Und darum führt ihr in 4 Wochen diese Aktion durch hier und versucht Menschen einzuladen, um es weiterzugeben. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, in welchem Rahmen wir zusammen sind, ob es jetzt 100 sind, 50 oder 400 Leute sind oder wie viel. Nein, wo wir sind, da geben wir das Evangelium weiter. Eins muss ich noch erzählen. Über die Feiertage, also Weihnachten ist ja noch gar nicht so lange her, da hatte ich Heiligabend zu predigen in der Gemeinde Mühlenramene. Ich weiß nicht, wer die kennt. Von der Gemeinde wird seit 70 Jahren gesagt, dass sie sterben wird, aber sie lebt. Sie ist da. Und ich hatte zugesagt, Heiligabend dort zu predigen. Wir waren zu 12. Einer der schönsten Gottesdienste, die wir hatten. Und es war ein Gast dort, der zum ersten Mal das Evangelium gehört hat. Nein, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Eine Woche später saß ich mit unseren Freunden, Berliner Freunden, im Berliner Dom zum Altjahresabend-Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie viele 100 oder 1000 Leute da zusammenkamen. Es war proppevoll und mit Riesenorgel und was nicht alles. Und da fiel mir Mühlenramene wieder ein. Nein, wir schämen uns des Evangeliums nicht, egal in welchem Rahmen, egal in welcher Größe. Wir wollen Menschen für das Evangelium gewinnen. Und dabei sind wir enorm kreativ. Und sicher sind jetzt vielen von Ihnen und von euch Situationen eingefallen, auch ganz persönliche Situationen, Gespräch mit dem Nachbarn oder was auch immer, wo oder Krankenbesuch oder plötzlich fragt jemand eine Frage, mit der man gar nicht gerechnet hat und wo man ganz mutig geantwortet hat mit dem Evangelium von Jesus Christus. Wir sind enorm kreativ, im persönlichen Bereich wie im Gemeindebereich und darüber hinaus. Nicht alles ist dabei immer erfolgreich im Sinne von menschlichem Erfolg. Und darum ist Paulus auch ganz vorsichtig und schreibt 1. Korinther 9, überall, wenigstens einige zu retten. Er hat auch das erlebt, dass Menschen gesagt haben, lass mich damit in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben, mit dem, wovon du redest da und so. Und ich habe ganz andere Fragen akzeptiert. Aber wenigstens einige zu retten, fand ich toll, von Paulus geschrieben. Und doch könnten es noch viele mehr sein. Das hat Jesus vorausgesehen von Anfang an und hat seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt, zu beten, dass Gott doch Arbeiter senden möge, die mithelfen, die Ernte einzufahren. Ich lerne daraus, eigentlich ist im Reich Gottes immer eine Stelle offen, mindestens eine, für dich, für uns. Gott braucht uns, Gott will uns gebrauchen. Das fasziniert mich immer wieder und ich habe in unserer Gemeinde die Losung ausgegeben, auf dass der Himmel voll werde. Auf dass der Himmel voll werde. Aber es fehlen uns Kräfte. Manchmal, und das bedrückt mich so sehr, manchmal, weil wir uns in der Gemeinde streiten darüber, ob die Wand grün oder blau gestrichen werden soll. Und draußen leben die Menschen und haben keine Ahnung vom Evangelium. Was leisten wir uns doch auch in unseren Gemeinden? Nun kenne ich die Situation hier in Wetter gar nicht und das ist gut so. Müdigkeit ist in manche Häuser eingekehrt. Man hat es doch so oft schon versucht und immer wieder und dafür gebetet, Herr, jetzt sollen es mal andere machen. Es ist immer noch eine Stelle frei, auch für dich weiterzubeten. Was hindert es uns? Ja, ich kenne das auch, ich habe manchmal Zweifel. Und auch als ich noch im aktiven Pastorendienst war, sind mir manchmal Zweifel gekommen, ob sich das Ganze denn überhaupt lohnt und wozu denn überhaupt. Das kenne ich auch. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch füreinander beten. Herr, stärke meine Geschwister, stärke die Familie sowieso, die jetzt in großen Schwierigkeiten ist. Dass wir einander ermutigen, dass wir einander umarmen, soweit es möglich ist. Und dass wir den Arm auf die Schulter legen und sagen, ich denke nicht nur an dich, ich bete für dich. Ja, Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Ich bin in großer Schuld der Welt gegenüber. Und ich möchte diese Schulden bezahlen. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Wir schulden der Welt das Evangelium. Und darum dürfen wir es nicht für uns behalten. Aber worum geht es eigentlich bei dem Evangelium? Paulus schreibt, denn dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, Vers 16. Was heißt das? Die selig macht. Ich habe so ein seliges Gefühl oder worum geht es? Schlicht und ergreifend geht es um Rettung. Das Evangelium hat Jesus Christus in diese Welt gebracht, um Menschen zu retten vor dem Verlorensein. Und da fällt sich ja vielen sofort Johannes 3, Vers 16 ein. Dieser Vers, der uns so vertraut ist. Und der uns im Kern beschreibt, worum es geht im Evangelium von Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Dass Menschen nicht verloren gehen. Für die ganze Ewigkeit. Das hat Paulus angetrieben und in Bewegung gesetzt. Und das bewegt uns auch heute noch und setzt uns in Bewegung. Und wir wollen es immer wieder neu versuchen. In unseren Tagen hören wir sehr oft die Botschaft. Und ich entnehme sie vielen Liedern und anderem, was ich so höre, dass Gott uns liebt. Und da kann ich nur einen dicken Strich drunter machen.
Jawohl, genau. Gott liebt uns so sehr. Aber was heißt das? Gott liebt uns, heißt das, dass wir einen Gott haben, zu dem wir gelegentlich immer wieder mal auf den Schoß sitzen dürfen und mal wieder eine fromme Schmuseeinheit einlegen können? Oder was heißt das, dass Gott uns liebt? Nein, wir haben keinen Kuschelgott, sondern wir haben einen Gott, der die Realität dieser Welt genau vor Augen hat. Sie ist verloren. Wenn nicht Jesus Christus wäre, wenn nicht dieses Kreuz wäre, wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben wäre, dann wäre diese Welt verloren. Aber es gibt einen Weg, my way. Es ist sein Weg, dass es unser Weg werde. Es geht darum, dass Gott die Welt liebt und sie rettet durch das Kreuz. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er das machen wird letzten Endes. Auch wenn Tim Bensko der Meinung war, er muss mal eben schnell gehen, um die Welt zu retten. Aber wir retten ja die Welt nicht, sondern das Evangelium ist es. Und dem Evangelium zuzutrauen, es hat sich nichts verändert. Kein einziges Wort hat sich verändert am Evangelium. Dieses Evangelium rettet Menschen und macht Menschen kreativ. Uns und andere wiederum und verändert uns Menschen. Bringt Feinde auseinander und rollt den Stein vom Grab, dass Menschen wieder neu auferstehen können. Zu einem neuen Leben, zu einem neuen Glaubensleben. Und dass sie ermutiger werden, um andere Menschen mitzunehmen und Sterbende zum Leben rufen. Komm mit, ich habe den Heiland gesehen. Neues Leben schenken. Da, wo scheinbar harter Boden ist. Als wir vor 30 Jahren unsere Gemeinde in Hema gegründet haben, da hatte ich im Vorfeld Kontakt zu einer älteren Dame, die mir gesagt hatte, dass sie schon seit Jahren für Hema betet, dass da doch mal so eine Gemeinde entstehen würde. Und dann sagte sie zu mir den Satz: Aber Bruder Köser, denken Sie dran, Hema hat einen harten Boden. Ich glaube, das sagen manche auch von Wetter, oder? Hat einen harten Boden. Und das bringt mich auf ein Bild, das ich jahrelang vor Augen hatte, sonntags mittags um 2, ich glaube 2:10. Als unsere Kinder noch klein waren, die ersten beiden, wohnten wir in Berlin und sonntags mittags kam im Fernsehen die Sendung Löwenzahn. Ich glaube, die gibt es heute noch, ne? Damals mit Peter Lustig. Löwenzahn. Und da gab es so einen Trailer, am Anfang oder am Schluss, weiß ich gar nicht mehr, da brach ein Löwenzahn durch eine Teerdecke hindurch. So eine Pflanze, die durchbricht durch den Teer. Ja. Ja, genau. Genau, ganz genau. Und das fand ich, also ich habe viel gelernt bei Löwenzahn damals. Ich hoffe, meine Kinder, die dann auf mir gesessen haben, ich lag auf der Couch und meine Kinder saßen auf mir. Ich habe eine Menge gelernt, aber dieses Bild habe ich immer wieder vor Augen. Man traut es eigentlich so einer Pflanze nicht zu, dass sie durch eine Teerdecke hindurchbricht. Aber sie schafft es. Das finde ich enorm. Das finde ich toll. Und sie macht mir Mut. Das Evangelium bricht sich Bahn. Und es ist immer noch dieselbe Kraft, die in diesem Evangelium lebt. Vor vielen Jahren hatten wir auf einer unserer Pastorentagungen auf Langeoog einen Werbefachmann zu Gast. Er war eingeladen und ein gläubiger Mann und hatte wohl erfolgreich, der hatte die Brummi-Werbung für die LKWs da, ne? Ein Brummi, der hatte diese erfunden. Und dieser Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hat uns dann in der ersten Einheit etwas schockiert, weil er sagte, ich spreche jetzt gar nicht über Werbung mit Ihnen und über Schaukasten und was nicht alles, was damals so Mode war und Thema war. sondern er hat uns eine Frage gestellt und die habe ich behalten, vieles andere nicht mehr, aber die Frage, die habe ich behalten. Da sagt dieser Werbefachmann zu uns Pastoren, Pastorinnen gab es noch nicht, zu uns Pastoren, sind Sie von Ihrem Produkt überzeugt? Haben wir so gedacht, wie kann der uns Pastoren sowas fragen? Ne? Produkt. Wir haben noch nichts produziert. Aber es ist klar, worum es geht. Sind Sie von dem Evangelium überzeugt, dass es eine Kraft Gottes ist, die verändert? Das ist die entscheidende Frage, bevor wir über Werbung und alles andere nachdenken, über das Wie solcher missionarischen Tage. Sind Sie von Ihrem Produkt überzeugt? Das ist meine Frage, die mich immer wieder bewegt. Das wünsche ich Ihnen, ich kürze ab, das wünsche ich Ihnen und hier in der Gemeinde und uns allen, dass wir uns neu faszinieren lassen von diesem Evangelium von Jesus Christus. Dahinter steht eine Kraft und darin ist eine Kraft, die sogar es schafft, nicht nur den Teer zu durchbrechen, sondern uns auch über den garstigen Graben zu springen, bewegt. Dass wir es schaffen, zu den Menschen zu kommen, Grenzen zu überwinden, uns nicht zu schämen, sondern im Namen Jesu Christi das Evangelium zu sagen. Es lohnt sich, auch in unseren Tagen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, sagt Jesus. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du hast uns einen großen Schatz anvertraut, auch dieser Gemeinde hier in Wetter. Und sie hat diesen Schatz bewahrt und hat ihn geteilt über Jahre und Jahrzehnte. Und hier gibt es so viele Menschen, die von Herzen dir glauben, an dich glauben und dir vertrauen. Hab von Herzen Dank dafür. Für alle die, die Glauben gehalten haben, trotz Widerstände und manchen anderen Dingen, trotz Not, aber sich nicht abbringen lassen davon. Das Evangelium muss unter die Leute. Ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde Wetter segnest in ihrem Vorhaben, dass du allen Kraft gibst, dass du alles Störende fernhältst. Ich möchte dich aber auch bitten für jeden Einzelnen, Herr, dass du uns alle mutig sein lässt im Bezeugen des Evangeliums, Herr. Danke, dass bei dir auch viel Vergebung ist, da wo wir versagt haben. Aber dass du immer wieder neu mit uns anfängst und uns neue Kraft gibst. Wir bitten dich um ein starkes Zeugnis für dein Evangelium in dieser Welt durch alle Missionarinnen und Missionare und durch alle Gemeinden, auch hier am Ort und in unserem Land. Gemeinsam ehren wir deinen Namen. Amen.